18.25 Uhr, Sie hören 18.20, das abendliche Live-Journal im Kontrafunk. Die Straße von Hormuz, die am Iran entlangläuft, ist der wichtigste Meeresengpass für Erdöl- und Flüssiggasexporte weltweit. Die schiffbaren Fahrrinnen für große Öltanker in beide Richtungen sind jeweils allerdings nur etwa 3 Kilometer breit und der Schiffsverkehr dort ist seit Beginn des Iran-Kriegs praktisch zum Erliegen gekommen. Das hat selbstverständlich drastische wirtschaftliche Folgen. US-Präsident Donald Trump will nun andere Länder in die Pflicht nehmen, diese Öltransporte durch diese Meerenge abzusichern. Insbesondere die Länder, die Öl über die Straße von Hormuz geliefert bekommen, auch NATO-Länder. Diese Länder sollen nun Kriegsschiffe in die Region entsenden, die die Tanker eskortieren sollen. Darüber spreche ich jetzt mit Kai-Achim Schönbach. Er war Vizeadmiral der deutschen Marine und auch Inspekteur der Bundesmarine. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Schönbach. Schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
Ja, danke, gerne, dass ich dabei sein kann.
Herr Schönbach, sind Eskorten, wie sie US-Präsident Trump ins Spiel bringt, in einer solchen Meerenge wie der Straße von Hormuz überhaupt durchführbar?
Also durchführbar sind sie natürlich. Sie haben es gerade richtig in Ihrer Anmoderation gesagt. Die gesamte Breite, die dann ja auch genutzt werden müsste, die ist schon sehr eng. Tatsächlich sind das nur wenige Kilometer. Man muss sich das so vorstellen, das ist wie eine Autobahn, ein kleines Stück. Eine Truppe fährt in die eine Richtung, die andere in die andere Richtung. Gehen tut das schon. Aber bei der Enge kann von den unterschiedlichsten Möglichkeiten Gebrauch gemacht werden. Sei es Minen, sei es Kleinst-U-Boote, sei es Flugkörper, sei es Drohnen. Das ist schon mehr als eine echte Herausforderung. Das ist schon eine echte gefährliche Angelegenheit.
Und das bei der derzeitigen Situation. Also rund 3000 Schiffe, sagen Berichte, die nicht durch die Straße von Hormuz kommen, sollen im Persischen Golf festsitzen. Eskorten für 3000 Schiffe. Wie ist das überhaupt logistisch denkbar?
Also man muss sich das so vorstellen, wir hatten das ja schon mal an der Südostküste der arabischen Halbinsel. Sie erinnern sich während der großen Piratenangriffe dort unten. So muss man sich das dort auch vorstellen. Man stellt einen Eingangspunkt und einen Ausgangspunkt. Egal, ob man nun von West oder von Ost nach, also von West nach Ost oder von Ost nach West fährt. Da müssen sich die Schiffe anmelden und müssen dann auf dem Weg dann durch eine Meerenge geführt werden, praktisch wie durch einen Korridor und werden auf der anderen Seite dann wieder entlassen. Das ist die grundsätzliche Möglichkeit. Das heißt, andere, sprich Schiffe der NATO und der Amerikaner, könnten dann dort einen Rundumschutz machen. Denn es ist ja eine Radar, also eine Auffass-Rundum-Wahrscheinlichkeit herzustellen, beziehungsweise Sicherheit herzustellen und auch eine Bekämpfung der von mir genannten verschiedenen Waffensysteme. Und wenn die dann da durch sind, ob nun auf der einen oder auf der anderen Seite, dann können sie entlassen werden. Komma, großes Aber. Da auch dahinter könnten natürlich selbstverständlich dann immer noch Gefahren lauern, denn die Iraner würden sicher nicht so doof sein, verzeihen Sie mir den Ausdruck, einfach nur an der engsten Stelle zu warten. Das kann man auch an anderer Stelle tun, um dann tatsächlich den Schiffsverkehr weiterhin zu gefährden.
Aber lassen Sie uns nochmal über die Straße von Hormuz direkt reden. Die wurde nämlich offenbar vom Iran vermint. Dennoch scheinen einige wenige Schiffe durch diese Meerenge hindurchzukommen. Wie kann das funktionieren?
Also es heißt in der Tat, allerdings ist das im Moment noch sehr eher ein Gerücht. Man sagt, sie ist vermint. Tatsächlich können sie das. Sie haben eine ganz große Anzahl, mehrere tausend Seeminen in unterschiedlicher Art, wie sie dann entsprechend zum Einsatz gebracht werden können. Also richtig vermint sind sie ganz offensichtlich nicht, weil, wie Sie sagen, tatsächlich Schiffe durch können. Und es kommen ja vor allem Schiffe durch ihrer Partner, insbesondere der Chinesen, die darauf sehr stark angewiesen sind. Also ich möchte das einfach zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich verneinen. Vermint sind sie nicht, sie können aber kurzfristig vermint werden.
Aber wer kann dem Iran da überhaupt wirklich trauen? Also man muss mit den Mullahs offenbar zusammenarbeiten, damit überhaupt dort Schiffe durchkommen. Ist das richtig?
Das ist richtig. Diejenigen, also ich bleib mal dabei als gutes Beispiel, die Chinesen tatsächlich dann, nachdem sie geladen haben im Iran, sie sind ja auch ein direkter Partner, quasi Verbündeter, sie laden und wissen dann, melden sich an und sagen, wir wollen da durch und die werden auch durchgelassen. Tatsächlich andere Schiffe, ich glaube es sind jetzt so 20, 22, 23 Schiffe, die beschädigt wurden von anderen Nationen, beziehungsweise die unter den unterschiedlichsten Flaggen gefahren sind, als jene, die sie tatsächlich als Verbündete oder sagen wir mal als problemlose Staaten sehen. Die haben ja bereits schon Schäden erleiden müssen. Naja, wie gesagt, also die können dann da durchfahren und werden durchgelassen. Man kann auf so enger Fahrtroute sofort jeden tracken und erkennen. Und alle anderen müssen die Sorge haben, dass sie beschossen werden.
Trump hat ja heute nochmal nachgelegt und mit deutlichen Worten Unterstützung verlangt. Welche Schiffe kommen da überhaupt für Eskorten in Frage? Wo liegen die und wie schnell könnten die überhaupt vor Ort sein? Reden wir mal über die deutsche Marine.
Also die deutsche Marine hat natürlich durchaus Schiffe, jetzt nicht in dieser konkreten Region, aber wir gehen mal, wenn ein Konzept vorliegt, wie man das so macht, wie Sie es gerade selbst gefragt haben, wie könnte man das überhaupt arrangieren? Also da müssen wir schon von 3-4 Wochen ausgehen, sogar mehr, bis tatsächlich die deutsche Marine mindestens mit einem Schiff, denn mehr würde ja aktuell vielleicht auch gar nicht gehen, dann vor Ort sein. Müsste entsprechend die Möglichkeit der Nachversorgung haben, weil es ist ja anzunehmen, dass dieses Schiff tatsächlich so, wie es auch bei der Operation Aspides im Roten Meer der Fall war, dann von Drohnen angeflogen wird, die sie zu bekämpfen hat. Also gehen wir mal von mindestens 4-5 Wochen aus. Bis dahin brauchen wir auf jeden Fall.
Während Frankreich ja selbst einen Begleitschutz für Handelsschiffe ins Spiel gebracht hat, lehnt Deutschland eine Unterstützung kategorisch ab. Das ist nicht unser Krieg, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius gestern vor der Presse. Und Bundeskanzler Friedrich Merz hat genau das auch nochmal bekräftigt. Geht es da tatsächlich um Nicht-Wollen oder um Nicht-Können?
Also das spielt sicherlich mit hinein. Also in der politischen Einschätzung ist es in der Tat so, das ist heute ja nochmal an anderer Stelle gesagt worden, der Krieg wurde hier in diesem Falle vom Zaune gebrochen von einem Verbündeten, der dann allerdings nachher nach eigenem Ermessen dann möchte, dass dann andere Nationen dazukommen, ihm zu helfen. Die Vereinigten Staaten von Amerika brauchen grundsätzlich materiell, auch von der Einsatzfähigkeit her und auch von den Munitionsmengen her, andere Nationen nicht. Aber genau wie Trump ja gesagt hat, die Nationen, die tatsächlich davon profitieren, westliche Nationen, NATO-Nationen, die davon profitieren, dass das Öl durch die Straße von Hormuz ihre eigenen Häfen erreicht, die sieht er jetzt selber in der Pflicht. Ich kann dem Herrn Bundeskanzler in dieser Weise nur zustimmen. Es ist nicht unser Krieg, auch wenn bei Sperrung der Straße von Hormuz auch wir entsprechend leiden werden. Das muss man dann im weiteren Verlauf dann auch bewerten.
Ja, aber was bedeutet das für die deutsch-amerikanischen Beziehungen, die ja ohnehin etwas angeschlagen sind?
Ja, jetzt kommt, das ist ja genau der Punkt. Sie hatten ja gerade vor kurzem erst den Besuch des Bundeskanzlers bei Trump. Und wer die Bilder im Oval Office sieht, wie da ja nun herzlich miteinander auch gescherzt wurde, das wird sofort umschlagen, wenn wie jetzt gerade hier gefordert wird, dass die NATO-Länder dann tatsächlich ihnen, den Amerikanern, zur Hilfe kommen sollte. Jetzt muss es sich zeigen, ob Deutschland in diesem Falle wirklich bereit ist, stehen zu bleiben. Also jetzt bleiben wir mal nur bei Deutschland, die anderen Nationen natürlich auch, aber für die können wir nicht sprechen, ob wir stehen bleiben und natürlich im Zweifelfall dann auch eben diese nachteiligen Folgen akzeptieren. Irgendwann muss man sich sagen, wie weit können wir das aushalten? Wann wird für uns die Möglichkeit bestehen, diesen vitalen Interessen entsprechend auch zu sagen, jetzt müssen wir tatsächlich auch Schiffe schicken, wenn es uns dann wirklich immer schlechter geht.
Trump hat ja schon angedeutet, dass die ausbleibende Unterstützung bei der Sicherung der Straße von Hormuz die NATO in eine düstere Zukunft führen könnte. Was genau meint er Ihrer Meinung nach damit?
Nun, er hat ja schon zu früheren Zeitpunkt immer wieder gesagt, Sie, die Amerikaner, sind immer für die europäischen NATO-Staaten da gewesen. Und jetzt würde er ja das möglicherweise auch als Test gewertet sehen, dass jetzt ihm sie wieder nun mal im Stich lassen würden. Ich denke schlichtweg, dass mit einem Mann wie Donald Trump, der tatsächlich dann auch das tut, was er sagt, ich sag mal, verzeihen Sie mir den Ausdruck, nicht gut Kirschen essen ist. Es kann natürlich durchaus dazu führen, dass es eine Wechselwirkung zum Beispiel mit dem Krieg in der Ukraine haben könnte. Das wäre natürlich eine nachhaltige Wirkung dann, wenn tatsächlich die europäischen Staaten keine Rüstungsgüter mehr dort erwerben könnten, beziehungsweise keine weitere Unterstützung erhalten. Es kann auch an anderer Stelle dann auch entweder mal der Fall sein, dass wenn Deutschland oder die NATO Europa braucht, europäische NATO-Staaten, die Amerikaner brauchen an einer anderen Stelle, dass er sich das gemerkt hat. Damit muss man halt immer rechnen.
Wie schon erwähnt, sitzen offenbar rund 3000 Schiffe aktuell in der Region fest, die auf eine Weiterfahrt verzichten. Spielen dabei auch Versicherungen eine Rolle?
Das ist das Hauptthema. Also keiner Versicherer würde bzw. wird für den bisher ausgewiesenen Preis, die Versicherungsprämien haben ja eine bestimmte Höhe und mit einer verändernden Sicherheitslage erhöht sich automatisch auch die Versicherungsprämien. Die können tatsächlich auf Tagesweise angepasst werden. Die steigen jetzt ins Unermessliche. Das heißt, es ist einfach nicht mehr finanzierbar für die Nationen, die dann unter ihren Flaggen ihre Schiffe durch die Straße von Hormuz bringen wollen, mit Ausnahme derer, die ich vorher genannt habe. Das heißt, entweder man fährt da durch, riskiert tatsächlich dann in diesem Falle, dass es tatsächlich zu einem Angriff kommt, möglicherweise zu einem Totalschaden. Das ist natürlich, da geht es um mehrere Millionen Dollar. Oder man akzeptiert jetzt einfach, es auszusitzen und zu hoffen, dass dann tatsächlich entweder, wie schon von uns beiden jetzt gerade besprochen, irgendeine Form des Sicherungsdurchfahrt kommt durch eben eine solche Eskortierung oder dass der Krieg dann Ende zu Ende ist.
Genau. Darauf will ich noch mal in meiner letzten Frage eingehen. Aufgrund Ihrer Expertise, welche Maßnahmen wären denn überhaupt für Deutschland, aber auch für die EU realistisch durchführbar, um die Tanker und Frachtschiffe in der Straße von Hormuz zu sichern? Frankreich ist ja ganz selbstbewusst vorgeprescht. Deutschland hält sich zurück. Warum?
Also Frankreich ist vorgeprescht und dann gleich wieder zurückgeprescht. Also tatsächlich hatte der französische Präsident das ja genau, wie Sie sagen, in Aussicht gestellt. Man darf auch nie vergessen, es gibt da unten auch französische Stützpunkte. Aber mittlerweile ist er auch wieder zurückgegangen. Deutschland musste, und so schätze ich eben auch wenn ich jetzt nicht mehr den direkten Einblick habe, aber doch zumindest einen mittelbaren, es liegt einfach schlichtweg an A, Verfügbarkeit, B, auch einer Bedrohungs- und Gefährdungseinschätzung. Was kann ein deutsches Schiff? Wir haben dort eine bestimmte Klasse, das ist die Fregattenklasse 124, die Sachsenklasse, die wie gesagt auch schon bei Aspides im Roten Meer sehr erfolgreich war. Aber das ist natürlich alles endlich. Und die Frage ist, man muss sich hinstellen und muss sagen, was für eine Bedrohung habe ich dort, mit was habe ich zu rechnen und was habe ich dagegen zu setzen? Und bei dieser Bedrohungsperzeption und bei der Bereitschaft auch der iranischen Streitkräfte hier auch nicht nur auf Tanker im Zweifel zu schießen, muss man einfach sagen, können wir das leisten, ja oder nein? Und offensichtlich ist die Aussage aktuell nein.
Und noch ein Szenario, was wäre, wenn da plötzlich russische oder eben auch chinesische Kriegsschiffe auftauchen? Ist sowas denkbar und wie könnte man sich da verteidigen oder wehren?
Also die Tatsache, dass, und das hat ja gerade erst stattgefunden, die Iraner sind ja zusammen mit den Chinesen und den Russen bei einer entsprechenden Übung gewesen. Das ist hier der Seegürtel, so und so heißt der. Das ist also eine Übung, die sie auch dann in der Folge dann mit den BRICS-Staaten zusammen machen wollten. Chinesische und russische Kriegsschiffe können ja sehr wohl da durchfahren. Es ist ja, wie gesagt, auch wenn das immer gesagt wird, sie ist blockiert oder sie ist geschlossen. Die Straße von Hormuz ist ja nicht nur de facto für diejenigen geschlossen, von denen Sie vorher schon sprachen. Aber wenn russische und chinesische Kriegsschiffe da hinfahren und da durchfahren, das ist ihnen ja durchaus zugestanden. Das kann ihnen ja auch niemand verbieten. Und darauf werden die Iraner, weiß Gott, auch nicht schießen. Aber es kann ja aus der Tatsache der Präsenz oder der Durchfahrt dieser Schiffe, dieser beiden Nationen, ist ja nicht zu schließen, dass es in diesem Falle zu einem Konflikt mit den Amerikanern kommt. Denn das werden ja auch die Amerikaner auf jeden Fall vermeiden.
Rund 3000 Schiffe stecken vor der Straße von Hormuz fest. US-Präsident Donald Trump fordert Unterstützung durch Eskorten für Frachter und Öltanker. Über die Realisierbarkeit sprach ich mit dem Vizeadmiral AD der deutschen Marine, Kai-Achim Schönbach. Herr Schönbach, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne. Schönen Abend.